Hammer. Also, unglaublich. Gut, ich bin der Reinhard. Könnt ihr aufhören zu raten, ich bin 51 Jahre alt, habe 3 Kinder und habe wirklich eine tolle Frau. Macht immer noch Spaß, verheiratet zu sein, seit 31 Jahren. Und geht uns gut dabei. So, wir sind ein bisschen gegen den Trend geschwimmt. Meine ganzen Kumpels sind alle geschieden. Ich habe das bis jetzt vermieden und will es auch nicht. Und das Gute dabei ist, macht sogar Spaß. Sonst würden wir das nicht mehr sagen. Gut, also ich war da gesessen und habe gedacht, was soll ich euch erzählen? Ich würde euch gerne erzählen, dass ich Deutschland ziemlich lieb habe. Und das ist für mich ungewöhnlich, weil ich war genau umgekehrt drauf. Ich habe Amerika ziemlich gemocht. In meiner, also wie ich noch mal sowas wie jung war, da war halt eben, alles kam von Amiland. Und die Rockmusik kam von Amiland und die Typen, die ich cool fand, kamen von Amiland. Und die Deutschen waren immer so zusammen mit dieser Schuld und mit Nazis und Kram und so Zeug. Und da fand ich das nicht so prickelnd und war immer ganz froh, wenn man mich nicht als Deutscher erkannte. Und ja, ich weiß nicht, manche von euch wissen, wie sich das anfühlt, bis Gott mich bekehrt hat. Also Gott hat mich ein paar Mal bekehrt, einmal dazu, Deutscher zu sein. Und ich finde unser Land klasse. Ich liebe unser Land. Und dass ich hier geboren bin, ist eine Berufung. Und ich will, dass Deutschland richtig gut wird. Und mich kotzt das total an, dass es so viele Christen gibt, die nichts zu sagen haben, die eigentlich wie Karpfen sind, so. Mehr kommt nicht bei raus. Sind gut angepasst, man erkennt sie kaum, ja, und kaum spricht man sie drauf an, rennen sie davon. Und ich möchte, dass sich das gewaltig ändert. Ich sehne mich nach einer Zeit, in der man auf den Straßen das Evangelium wieder hört. Und wir tun es. Und letztes Jahr war cool, waren über 20 Leute auf der Straße von Deutschland, haben sich für Jesus entschieden, ohne dass wir sie voll gequatscht haben. Wir haben eins gemacht, wir sind hingegangen, haben einfach gefragt, ob sie ein Wunder brauchen. Merkwürdigerweise, Menschen, die nicht christlich sind, fahren da gut drauf ab, können alle ein Wunder brauchen. Und dann haben wir für sie gebetet und jetzt mittlerweile haben wir einen ganz guten Ruf in der Stadt. Wenn Leute Schmerzen haben, kommen sie zu uns und lassen für sich beten. Glauben noch nicht an Jesus, aber merken, dass es funktioniert. Und wir haben Tonnen von Rosen verschenkt und Kram, so habt ihr bestimmt auch schon gemacht. Wollten immer ganz nett sein. Aber es hat gewirkt. Wir haben gemerkt, wie so langsam der Boden aufgebrochen ist in der Stadt. Und wie Leute anfangen. Die beste Story ist eigentlich die von der Oma. Die ist klasse. Wir haben eine Frau, die ist jetzt in der Gemeinde. Die ist jetzt mittlerweile 91. Wie wir sie getroffen haben, war sie 89. Und mit 89 sind ein paar Leute durch die Stadt marschiert, sind ihr begegnet. Und haben auf der Straße gesagt, hey, dürfen wir für dich beten? Und die hatte halt gerade Schmerzen, dann haben sie ihr die Hände aufgelegt, haben für sie gebetet und Schmerzen waren weg. Sie spricht da immer von ihren Engeln, denen sie begegnet wäre. Und die kam daraufhin mal in den Gottesdienst gucken, wer wir sind. Und wir haben so eine große Tennishalle, so zwei Courts, Tenniscourts, haben all die Löcher damals aus der Wand rausgemacht, die da schon reingeschossen wurden und da versammeln wir uns. Und dann kamen sie da rein. Und dann hat so ein, zwei Predigten gebraucht, dann hat die sich für Jesus entschieden, mit 89. So total Abfangjäger geflogen. Und die hat sich dann mit 90 taufen lassen. Das war auch heiß. Und wir konnten sie nicht ins Wasser tun, weil sie kann das nicht. Sie ist immer noch so krank, dass man sie nicht nach hinten legen oder so kann. Ja. Und dann war das so, dann stand sie da auf ihrer Gehhilfe und wir haben ihr das Wasser über den Kopf geschüttet. Total coole Sache. Die heißt Geiger mit Nachnamen. Wir sagen alle immer Frau Geiger, deswegen kenne ich gar nicht ihren Vornamen. Das fällt mir jetzt gerade auf. Muss ich mal ändern. Ich glaube, dass Jesus total die Menschen lieb hat. Und ich glaube, dass es ihm völlig wurscht ist, ob die jung oder alt sind. Und wir haben mittlerweile dann angefangen, wir machen regelmäßig, gehen wir ins Altenheim. Ja? Wir gehen also zu den Omis und Opis und wir nennen das Spätlese und haben einfach Lust, denen von Jesus zu erzählen. Es läuft dann. Wir haben glücklicherweise eine Frau, die hat Harfe studiert und das ist natürlich, da fahren die Leute natürlich drauf ab, das ist so unser Catcher und stellt sich hin, spielt da ihre Lieder, wir singen damit und dann verkündigen wir ihnen das von Jesus und ihr glaubt nicht, wie viele alte Leute mit uns das Übergabegebet sprechen. Wir werden nie in unsere Gemeinde kommen, aber die werden im Himmel sein. Ist das der Hammer? Es gibt 1000 Möglichkeiten hier in Remscheid, Umgebung. Es gibt Millionen von Möglichkeiten. Wenn wir endlich wieder hingehen, passieren die Sachen. Und ich weiß, warum meisten Christen Ängste haben, Befürchtungen haben. Einmal, weil sie ziemlich viel blöde Theologie gehört haben. Ich habe das Glück, meine Wurzeln sind anders. Ich bin zwar groß geworden im christlichen Haus, habe mir dort aber total die Abneige geholt. Nach einer gewissen Zeit wollte ich mit Christen nichts mehr zu tun haben, weil ich sie in der Regel unehrlich erlebt habe und in der Regel als solche, die hinter anderen Rücken reden. Und das hat mir nicht gut gefallen. Und dann bin ich halt so richtig wild raus, lange Haare. In meiner Zeit war das, hieß das damals noch so richtig hippie-mäßig. Das war also so mit langen Haaren, lackierte Fingernagel. Also nicht jetzt lachen, es ist halt ein bisschen antiquiert, aber so war das eben. Und mit Ketten und bereift und Kram und gestunken nach Patchouli und so weiter. Fand es total, ich war so cool. Ich meine, der Hammer und Christen waren total mega out und so. Und dann traf ich mal auf ein paar Typen und das war, ich würde sagen, das war heute die große Gnade in meinem Leben. Ich traf ein paar Typen, die wurden gläubig dadurch, dass sie einfach die Bibel gelesen haben. Und weil niemand hingegangen ist und hat ihnen gesagt, dass das nicht funktioniert, haben die alles erlebt, was da drin stand. Und das war einfach cool. Ja? Die haben damals einfach gebetet für die Sachen und da waren sie. Ja, und das hat bei mir ein Fundament gelegt. Stell dir vor, du liest die Bibel zum ersten Mal. Und niemand erzählt dir, dass man das eigentlich nicht ernst nehmen darf, was da drin steht. Sondern dass es genau so ist, wie es drin steht. Und dann wirst du dich wundern, dass es dann wirklich passiert. Das habe ich erlebt. Ich habe so viele Dinge, ich sehe das wirklich so. Ich bin unglaublich privilegiert in meinem Leben. Ich habe gesehen, dass Blinde wieder sehen. Ich habe gesehen, mitbekommen, dass Taube ihre Ohren aufgingen. Ich habe gesehen, wie lahme Leute wieder laufen konnten. Ich habe dieses ganze Ding durch. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, aber das kommt, dass die Toten auferstehen. Da arbeiten wir noch dran. Und das ist so normal, wie bei euch und bei uns normalerweise das Singen im Gottesdienst ist. Es ist völlig normal, dass das geschieht. Es ist nicht die Ausnahme. Es ist das normale Christenleben, dass Jesus durch uns immer noch so wirksam ist, wie er es immer war. Der hat sich nämlich nie verändert. Nur die Christen, die haben sich angepasst, haben sich überlegt, ob es gefährlich ist, wenn sie mal ein bisschen daneben hauen, wenn sie ein prophetisches Wort weitergeben und stimmt nicht, dann wird man gesteinigt in unserem Land. Ja, zumindest moralisch. Dabei haben wir es so einfach. Wie ich da gesessen war, hatte ich das Gefühl, dass der Heilige Geist mir sagt, ich soll euch mal mit Johannes 12 anfangen und euch erzählen von Johannes 12. Johannes 12 war für mich eine Story, wo ich wirklich so ein bisschen durchgebrochen bin in meinem Verständnis. Und zwar in Johannes 12 gibt es eine ganz merkwürdige Geschichte, eine Geschichte von drei Griechen. Fängt bei 20 an. Die Geschichte geht folgendermaßen. Drei Griechen wollen Jesus kennenlernen. Ja, aber mittlerweile war er famous. Ja, bis nach Griechenland wusste man, der Typ heilt die Gassen leer. Ja. Und dann kamen die und haben gesagt, du, pass mal auf, ihr seid doch einer von den Jüngern, können wir mal mit Jesus. Ja, wir hätten gerne mal ein Interview gemacht. Und die beiden Jünger, die gehen hin zu Jesus und sagen, du, Jesus, da sind drei Griechen, die wollen dich sprechen. Und das Interessante an der Geschichte beginnt da. Jesus reagiert nämlich völlig bescheuert an der Stelle. Die kommen und sagen, hey, Meister, hier wollen dich drei Griechen sprechen. Und er sagt, ha, jetzt ist die Stunde, jetzt wird der Sohn Gottes verherrlicht. Also ist für mich eine sehr unverhältnismäßige Reaktion auf die Ankündigung, dass drei Griechen dich sprechen wollen. Ja, müsst ihr mal lesen, steht so drin, ne? Hier. Sie kamen zu ihm, da heißt es, Jesus aber antwortete ihnen, spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich dachte, der hat die Frage nicht verstanden. Drei Griechen wollten dich sprechen, war die Frage. Warum reagiert er so? Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und habe herausgefunden, das liegt an Jesus Zeiten, die er mit seinem Vater verbracht hat. Gewöhnlich hat Jesus so bis zum letzten Minute geheilt. Das war so, gibt so eine Geschichte vor Petrus seinem Haus, nicht? Er heilte so lange, bis die Jünger vom Zusehen müde wurden und schon schlafen gingen. Und da hat Jesus noch weiter geheilt und Geister ausgetrieben. Und wie schon alle geschlafen hat, ist er dann auch irgendwann müde ins Bett. Und bevor die wieder aufgestanden ist, der Rest der Mannschaft, war er schon auf dem Berg mit dem Vater sprechen. Ja? Und das war wahrscheinlich der Grund, warum er hier so reagiert hat. Weil ich mir gut vorstellen kann, in dieser Zeit mit dem Vater, hat der Vater ihm gesagt, pass mal auf, wenn da drei Griechen nach dir fragen, dann ist die Stunde so weit, dass du verherrlicht wirst. Und deswegen reagiert Jesus wie beim Signal. Ampel geht auf grün und er, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht. Alles andere macht keinen Sinn. Und dann geht's weiter. Und dann kommt was ganz Wichtiges für uns, nämlich dann spricht er über uns. Er sagt nämlich, wenn das Samenkorn nicht in den Boden fällt, und dann denken wir immer, an der Lösung, geht viel weiter. Wenn es nicht das Samenkorn in den Boden fällt, wird es keine Frucht bringen. Es muss sterben und dann bringt es Frucht. Nicht? Und dann frage ich immer, wer ist das Samenkorn? Hopp. Wer? Sag mal. Jesus ist das Samenkorn, das im Boden fällt, ne? So, wer sind die Körner? Jetzt ist richtig, wir. So einfach, viel komplizierter ist es nicht mehr. Da gibt es ein Ding. Beim Weizen ist es so, dass Weizen die Eigenart hat, dass jedes Korn die gleiche DNA hat, wie das Korn, was im Boden fällt. Vielleicht hat ja Jesus nicht zufällig dieses Beispiel genommen. Vielleicht ist er ja Gott und weiß so ein bisschen mehr als wir. Und meint, dass wenn er für uns stirbt und wir dadurch geboren werden als neues Weizenkorn, wir unter Umständen seine Erbeigenschaften haben, seine DNA. Erbeigenschaften sind Dinge, die in uns ausprägen, die prägen uns aus zu etwas, was dort schon als kleine Information vorhanden ist. Was heißt das? Genau. Wir sind wie Jesus. Deswegen ist es auch immer so schwer, die Kranken zu heilen. Und Wunder zu tun. Oder so. Die meisten Leute machen es unglaublich kompliziert. Da neigen wir alle dazu. Es ist unsere natürliche Erbanlage, zu werden wie Jesus. Es ist ganz normal, wenn wir durch die Gassen gehen, dass die Leute Jesus sehen. Weil wir haben sein Erbgut in uns. Das sagt er da. Es ist nicht mehr dramatisch schwierig, es ist nicht mehr kompliziert, es ist nicht mehr furchtbar. Wir müssen nicht durch den Hauptwaschgang. Es ist in unseren Genen. Im Grunde genommen müssen wir uns gewaltig zurückhalten, nicht das zu werden, was schon in uns tickt. Und deswegen gibt es eigentlich auch nur vier Gründe, die uns zurückhalten. Der erste Grund ist falsche Lehre. Der zweite Grund ist das falsche Weltbild, das wir mit uns rumtragen. Das dritte ist das falsche Gottesbild, das viele haben. Und das vierte ist das falsche Selbstbild. Und beim falschen Selbstbild sind die Deutschen in der Regel Weltmeister. Niemand denkt so schlecht über sich selbst wie die Deutschen. Wir haben heute Morgen gerade gesagt, wenn in Deutschland, also wenn, stellen wir uns mal vor, im Krankenhaus wird ein deutsches Baby geboren und ein amerikanisches. Und der deutsche Vater geht hin, sieht zum ersten Mal seinen Sohn, nimmt ihn auf den Arm und sagt, mein Sohn, jetzt bist du da. Du wirst feststellen, dieses Leben ist schwer. Du wirst viele Herausforderungen haben. Und du wirst dich anstrengen müssen, zu bestehen. Und der Ami, ein Bett weiter, nimmt seinen Sohn und schaut ihn an und sagt, ich hab's gleich gewusst, du bist der kommende Präsident der Vereinigten Staaten. Die Amerikaner haben ein krankhaftes, gutes Selbstwertgefühl. Und ich wünschte, die könnten Spritzen aufziehen und uns damit impfen. Wir müssen aufhören zu glauben, dass wir ein Fehler sind. Und wir müssen aufhören zu glauben, dass das alles schwer ist. Das ist das Allererste. Es steckt in unseren... Ich meine, ihr glaubt doch das Wort Gottes, oder habe ich jetzt irgendwas Falsches? Ihr glaubt doch, dass das wahr ist, oder? Wenn das wahr ist, ist die DNA von Jesus in dir, Bruder. Und in mir. Dadurch sind wir Brüder. Wir gehören zur gleichen Familie. Und das ist kein Witz. Das sind die Dinge, hat Gott in uns angelegt, die er auch in seinem Sohn hat. Und Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Lasst es ruhig ein bisschen auf euch wirken. Ich weiß, dass ihr mir am Anfang noch nicht so glauben könnt, aber versucht es zumindest mir mal so einen Vorschussrabatt zu geben. Die Dinge, die von Gott sind, die sind immer einfach. Die sind total einfach. Jedes Kind kann die eigentlich tun. Und interessanterweise können Kinder die oft besser tun als Erwachsene, weil sie nicht so viel Ballast in der Birne haben, die das abhalten. Und ich habe in Pakistan im Oktober letztes Jahr habe ich für eine Frau gebetet. Und die hatte Knieprobleme. Richtige. So mehr wie normal hier so üblich sind. Und wir kamen nur an den Punkt, dass sie ihr Knie wieder bewegen konnten, aber es war noch nicht richtig gut. Und hatte in dem Moment, Mensch, hatte ich einen Einfall, ach, guck mal, da ist ein Kind, nicht? Und dann ein Mädchen, die war auch schon den ganzen Tag im Gottesdienst, gläubige Eltern und so. Dann habe ich gesagt, du, pass mal auf, komm mal her. Glaubst du, dass Jesus das machen kann? Klar. Vielleicht so 6, 7 Jahre alt, 8 Jahre alt. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, leg mal deine Hand da drauf. Hat die Hand bei der Mutter aufs Knie gelegt, so bing. Und dann hat sie gebetet. Ganz kompliziertes Gebet, logischerweise. Fürchterlich schwierig. Und die Frau stand auf und war geheilt. So einfach ist das. Kinder können das tun. Warum tun wir es nicht? Ich glaube, wir brauchen eine Kultur. Wir müssen eine Kultur entwickeln, in der wir das von Natur aus tun, was Jesus getan hat. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kenne euch nicht gut genug. Weiß nicht, ob ihr jetzt jede Woche ein paar Mal für Kranke betet. Macht ihr das? Oder eher selten? Soll ich mal hören? Wer betet jede Woche mindestens einmal für jemanden, der krank ist? Das sind nicht so viele Hände, ja? Also es sind nur 1, 2, 3, 4. Okay. Gut, das kann sich noch ändern. Einverstanden. Und das geht ziemlich einfach. Und Heilung ist ja nur ein bisschen so die Einstiegsgeschichte. Da kommt ja Befreiung mit und so. Wenn ich über Heilung spreche, spreche ich eh über das ganze Paket, was auch Bekehrung einschließt. Die Sachen sind nicht schwer. Und Deutschland braucht endlich Leute, die aufstehen und Jesus verkörpern. Die Zeiten sind vorbei, sich in irgendwelchen Gottesdiensten zu verstecken. Und ein bisschen Umfaller lässt spielen und ein bisschen rumfallen und das ist auch okay, ja, darfst du machen. Ich bin da voll mit einverstanden. Das Einzige ist, ich möchte, dass hinterher wirklich was kocht, ja. Ich möchte, dass dann richtig was bei rauskommt. Ich möchte, dass du anschließend auf den Gassen bist und die Gassen rockst und die Menschen zu Jesus bringst. Und dass es richtig so ist, dass du gefährlich wirst für den Teufel, dass du richtig ein Feind des Bösen wirst. Und das kannst du werden und es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Das Erste ist, die meisten Leute wissen nicht, was der Wille Gottes ist. Ja? Nach der Bibel ist es ja das Entscheidende, ob wir den Willen Gottes tun. Und die meisten wissen nicht, was der Wille Gottes ist. Und ich habe eine PowerPoint, vielleicht kann mir da einer helfen, dass wir die mal anschmeißen. Und zwar ist das die PowerPoint mit dem der Wille Gottes. Ihr könnt es ganz leicht nachlesen in eurer Bibel, da steht es nämlich auch, 1. Timotheus 2, Vers 4. Ist für mich ein ganz intensiver Vers, weil in dem Vers wird dargestellt, was der Wille Gottes ist. Es geht darum, Paulus schreibt eigentlich darüber, über Fürbitte für die Oberwichtigen, ja, also für die Könige und gekrönten Häupter und so weiter. Schreibt er interessanterweise übrigens in der Zeit, wo Nero am Ruder war. Also es war kein guter König oder kein guter Kaiser, sondern ein ziemlich mieser Typ. Und er hat gesagt, wir sollen für die beten. Und dann kommt er zu dem, nee, das ist die falsche, mach mal bitte die andere, die kommt nachher. Okay, ich lese euch mal 1. Timotheus 2, Vers 4 vor. Da steht einfach, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das steht nach der Elberfelder so drin. Nach der Luther steht drin, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Wort, was allerdings dort steht, für gerettet und geholfen, ist eigentlich das Wort so-so. So-so ist ein griechisches Wort. Vielleicht mal kurz draufdrücken, bitte. Next, einfach nur Ender. Müsste kommen. Komm, gleich. Ich sag mir Bescheid, wenn es da ist. So-so ist ein Wort, das mehr meint als gerettet. Sondern dieses Sozo-Wort kommt in verschiedenster Verbindung vor. Insgesamt in der Schrift, könnt das nochmal schriftlich sehen. Sozo kommt in der Schrift im Neuen Testament 118 Mal vor, wird 103 Mal in 103 Versen erwähnt, wird 65 Mal in Zusammenhang mit Befreiung erwähnt, 19 Mal mit physischer Heilung und 19 Mal mit Vergebung. Das heißt also, dieses Wort meint mehr wie gerettet. Und Luther in seiner Wahnsinnsnähe zu Gott, okay, ein Wort haben wir schon. Da kommt der Rest, ich glaub's kaum. Das Wort Sozo wird oft mit gerettet, geholfen übersetzt, aber Sozo meint nicht nur gerettet von der Hölle, sondern meint, oh, das ist schon zu weit. Sondern meint auch geheilt, ganz werden, befreit sein. Luther hat übersetzt geholfen, das klingt noch am besten in dem Zusammenhang. Ja? Aber geholfen meint vor allen Dingen auch alle Aspekte in diesem Leben. Es reicht nicht, dass die Menschen gerettet sind für Gott. Wenn zum Beispiel wir die Anwendung von Sozo sehen, ich habe 4 Beispiele gewählt, jetzt könnt ihr mir die nächste Seite zeigen. Nochmal draufdrücken. Ich hoffe, dass es kommt. Habe ich das alles so schön gemacht? Und jetzt geht's nicht. Tja, Microsoft sei Dank. Ich denke, irgendwann kommen die Verse. Ich sag's, ich kenne sie eher auswendig. Also der erste Vers ist diese, kommt zum Beispiel, das Wort wird gebraucht im Zusammenhang mit der Frau, die 12 Jahre Blutungen hatte. Die Frau geht hin, berührt Jesus und wird sofort gesund. Und Jesus dreht sich nachher um, trifft sie und sagt, dein Glaube hat dich gesozot. Ja, also dann heißt gerettet oder geholfen. Aber gemeint ist, dass ihr ganzes Leben, was vorher sich um Krankheit gedreht hat, was völlig zugemüllt war von ihren körperlichen Condition, dass das Gott auf den Kopf gestellt hat und sie geheilt hat und damit ihr ganzes Leben in Ordnung gebracht hat. So, das zweite Sozo-Wort, das uns begegnet, ist zum Beispiel der Besessene in Gazäa, aus dem 1000 Dämonen ausgetrieben wurde von Jesus. Der sitzt nachher ruhig neben Jesus. Und als die Leute aus dem Ort kommen, sagen die Leute, die außen rum waren und das miterlebt haben, sagen, oh ja, der Typ ist jetzt gesozot worden. Ja? Oder die Frau, die Jesus Füße mit ihren Tränen abwischt. Und wo Jesus letztlich sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Da sagt er beim Rausgehen, sagt er, dein Glaube hat dich gesozot. Also wir kommen nicht, oder bei Jairus' Tochter. Jesus ist auf dem Weg zu der Tochter von Jairus. Es kommt diese Frau mit den 12 Jahren Blutungen, wird geheilt. Das ist zwar so die Zwischengeschichte, die da eingeschoben in der Geschichte. Er geht weiter und dann kommt schon der Knecht von Jairus und sagt, hör mal zu, du brauchst den Meister nicht mehr bemühen, deine Tochter ist gestorben. Und da sagt Jesus, wenn du Glauben hast, wird sie gesozot. Damit ist gemeint Auferweckung. Also der reine biblische Befund sagt, dass in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, dass Gottes Wille ist, dass die Menschen geheilt, befreit, von den Toten auferweckt und dass ihnen in jeder Form geholfen wird und natürlich errettet. Das ist der Wille Gottes. Jetzt. Im Himmel musst du nicht mehr geheilt werden, musst du auch nicht mehr befreit werden, brauchst auch keine Totenauferweckung dort. Das gilt für hier und das ist der Wille Gottes. Weil wir ja manchmal die Künstler haben, die einem erzählen, naja, diese Krankheit kommt von Gott. So ein Scheiß. Krankheit ist eine Ausgeburt der Hölle. Und Krankheit macht zuerst mal krank, bewegungsunfähig. Dein ganzes Leben dreht sich um diese scheiß Krankheit. Du schluckst Tabletten, du rennst zu den Ärzten. Du hast überhaupt kein Hirn mehr für das Reich Gottes. Wem hilft so ein Mist? Ja, auch klar, das bringt mich vom Stolz runter. Mein Sohn war auch stolz. Ich habe auch nicht mit einem Baseballschläger hinter der Tür gelauert, um ihn den Stolz auszutreiben. Solche Leute gehören eingesperrt, die ihren Kindern die Knie zerschlagen, damit sie nicht mehr so stolz sind. Wir müssen begreifen, dass wir ein völlig verdrehtes Konzept uns haben anreden lassen, weil die meisten Leute erfahren, sie legen die Hände auf und es passiert nichts. Und damit man nicht so blöd dasteht, baut man eine theologische Lehre außenrum, warum das erklärt, dass wir doch ganz gut sind und dass alles in Ordnung ist. Wir brauchen gar keine Angst zu haben, wir sind alle im Himmel, kleine Sünderleins und geht alles in Ordnung. Und ich kann nur sagen, dream on, ja, schlaft weiter. Die Wahrheit ist, dass Jesus das volle Programm der Errettung für jeden Menschen in Deutschland möchte. Für jeden Menschen. Ich brauche überhaupt nicht fragen, willst du ihn heilen, Vater? Ich weiß es. Die Frage ist, ist es in dieser Situation möglich? Aber das ist eine ganz andere Frage. Wenn wir jetzt weiterschauen zu dem Wort Sozo, einfach mal Klick drücken, dann kommt's. Jo. Das Sozo nach dem Wörterbuch von Walter Bauer und den Strongs ist das Wort Sozo in der ersten Bedeutung vor natürlichen Gefahren und Nöten bewahren und erretten. Vor dem Tod bewahren, Johannes 11, Vers 12, aus Seenot retten, Matthäus 14, Vers 30, Leben retten. Heil herausführen aus dem Tod, nach Hebräer 5, Vers 7, aus der letzten Notzeit, Matthäus 10, Vers 22, von Krankheiten herausholen, Lukas 8, 48, Lukas 18, 42, Apostelgeschichte 14, 9, von dämonischer Besessenheit gesund werden, Lukas 17, Vers 19, Errettung aus bereits eingetretenen Tod, Lukas 8, Vers 50, bewahren im guten Zustand erhalten, gedeihen haben, bleib gesund. Wenn die Griechen sich am Schluss verabschiedet haben, haben sie gesagt, sozo mit dir. Ganz vergleichbar mit dem hebräischen Shalom. Das ist der Wille Gottes für die Menschen. Völlig andere Dinge hört man heute so auf den christlichen Veranstaltungen, wo eine Theologie gebastelt wird, die nur erklärt, warum wir völlig wirkungslos zahme Tiger sind ohne Zähne. Dabei haben wir die DNA Jesus in unseren Knochen. Wir leben atypisch und deswegen sind viele Christen auch so gelangweilt, weil die ganze Christsein erstreckt sich auf im Gottesdienst hocken, Liedchen singen, sich irgendwie arrangieren mit den schrägen Vögeln in der Gemeinde, das war's. Stimmt es nicht, was ich sage? Ist doch so. Aber wisst ihr, das ganze Programm, was Jesus sonst noch so geschrieben hat, bleibt völlig außen vor. Und wenn die Gemeinden nicht so viel Zeit haben für sich selbst, sondern sich mehr um diese Welt kümmern würden, gäbe es auch nicht so viel Stress in der Gemeinde. Wir haben erlebt, dass auf Deutschlands Straßen Menschen einfach gesund werden durch Handauflegung in Deutschland. Wir haben erlebt, dass sich über 20 Leute bekehren auf Deutschlands Straßen, in einer Kleinstadt, völlig durchschnittlich, mit durchschnittlichen Leuten. Wir haben erlebt, dass Gott uns im Voraus zeigt, wir nennen das Treasure Hunt, dass Gott uns im Voraus ganz genau zeigt, was er vorhat. Wir sehen die Leute mit der roten Mütze, dem grünen Pullover und dem weißen Schluffi-Hund, der ein Knieproblem hat. Und wir gehen hin und sagen, guten Tag, Sie sind unser Schatz. Und wenn wir ihn gefunden haben, haben wir 100%. Wenn er mit sich beten lässt, haben wir 200%. Wenn er geheilt wird, haben wir 300%. Ihr glaubt nicht, wie oft wir 300% auf der Straße haben. Das ist ganz normal möglich. Es ist so klasse, dass wir Arbeitskollegen haben, weil wir sind ihre Hoffnung für den Himmel. Es ist so klasse, dass Leute mit uns Haus an Haus wohnen weil wir sind ihre Hoffnung für den Himmel. Und interessanterweise glaubt den Leuten nicht, dass Deutschland zu ist für Jesus. Deutschland ist zu für Religion und ist zu für Leute, die immer nur Worte machen und keine Taten folgen lassen. Und die beste Antwort auf jede Form von Postmoderne ist nicht, dass wir wieder eine Methode entwickeln, wie wir die postmodernen Menschen erreichen, sondern lasst uns doch einfach das machen, was Jesus gemacht hat. Jesus hat gesagt, komm und seh, komm mit, geh mit mir, spür mich, schmeck mich, fass mich an, merk, dass ich echt bin. Und zwar morgens, mittags und abends. Und das packt, das erreicht jede Form von Kultur, glaubt mir das. Jede Hautfarbe, jeden Intelligenzstand. Die Methoden, die funktionieren meistens nur dort, wo sie von Gott empfangen wurden. Der beste Bill Hybels ist Bill Hybel. Und wir brauchen keine Methoden, sondern wir brauchen Menschen, die Jesus ausleben. Wir brauchen das, dass wir endlich anfangen, Schritte zu machen. Und das ist so einfach, wenn wir uns bei im Himmel anmelden und sagen, ab sofort dürfen die Heilungen abgegeben werden, geht das ziemlich von alleine. Wir haben das erlebt. Kam eine Mutter mit ihrem Sohn in die Gemeinde, seit Wochen, Monaten Kampf mit den Kniekehlen. Kniekehlen war ein kleiner Bub, ne? Kniekehlen bis aufs Fleisch durch, trotz Cortison. War nichts zu machen. Und wir haben einfach gebetet, so wie wir waren. Wir hatten keine Heilungsschule vorher gehabt. Einfach so, Hände drauf, bim, und gebetet. Und dann ist die Mutter, wir empfehlen nicht, dass man nicht zum Arzt geht, sondern im Gegenteil. Wir glauben, Ärzte sind Gottes Gnade für alle Menschen, die ihn nicht kennen. Und auch für die Menschen, die ihn kennen, wenn sie noch nicht so weit sind an der Stelle. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube, Medizin und Heilungsgebet oder Befreiungsgebet geht Hand in Hand. Ich bin überhaupt gar nicht der Meinung, dass man nicht hingehen soll. Aber die Frau hatte speziell in der Situation den Eindruck, nicht hinzugehen. Geht aber vorher zur Ärztin und kündigt es an und sagt, schauen Sie, mein Sohn, wir haben gestern gebetet, ich werde jetzt das Cortison absetzen. Und die Ärztin ist ausgetickt und gesagt, Sie sind wahnsinnig, ich garantiere Sie, Ihnen, Sie sind in einer Woche hier und werden mich auf Knien anbeten, dass ich Ihnen das Cortison aufschreibe. Und dann hat sie gesagt, nee. Eine Woche später war sie da. Beide Kniekehlen, völlig gesunde Haut. Und die Ärztin ist ausgetickert. Und dann hat sie das Neue Testament auf den Tisch gelegt und hat gesagt, da können Sie drin lesen, wie das funktioniert. Wir haben einen Arzt in unserer Gemeinde. Der ist praktischer Arzt und das ist das Beste, weil der Typ kann einfach machen, was er will. Ja, ich darf nicht das Gleiche machen wie er, aber er ist ja ein niedergelassener Arzt. Und er hat den Eindruck, er hat eine Patientin gehabt mit Rektumkrebs im Endstadium. Und Gott zeigt ihm, er soll hingehen mit Silberpuder und es einfach pudern. Ich meine, ist nicht so die adäquate Behandlungsmethode. Ich dürfte das nicht, ne? Dann bekäme ich hier und würde im Knast landen. Der geht aber hin, weil das ist ja der Arzt, ne? Hat gefragt, darf ich? Ja? Die ist völlig geheilt. Habt ihr gehört? Goliath ist auf die Schnauze gefallen. Der Goliath der Christen ist nämlich Krebs. Goliath ist auf die Schnauze gefallen durch Silberpuder. Das passiert in Deutschland, das ist nicht. Ist nicht Afrika gewesen. Wir haben so tolle, wenn ich euch jetzt lauter Geschichten von Moldawien erzähle, ja, dann sagt er, ja, ist so klar, Moldawien, logisch. Aber hier ist doch alles ganz anders. Hier ist überhaupt nichts anders. Nur wir sind anders. Wir haben verlernt zu glauben. Wir haben verlernt zu glauben, dass Gott uns gebrauchen möchte. Und dann sage ich, aber ich habe die Erfahrung. Ja, du, ich habe auch die Erfahrung. Wir haben in einer Woche eine Frau, für die wir 2 Jahre lang gebetet haben um Heilung, ins Grab gelegt. Und wir haben jeden Tag gebetet, waren jeden Tag mit ihr. Und sie ist trotzdem gestorben. Wir haben 6,5 Tage Gott gebeten, sie aufzuerwecken. Sie ist nicht auferweckt worden. In der gleichen Woche, wir hatten für einen 12-Jährigen gebetet, der Krebs an seiner Wirbelsäule hatte. Und das war ein ganz Lieber. Und seine Eltern hatten alle Hoffnung dieser Welt, dass er überlebt. Und er ist auch in dieser Woche gestorben. Und in dieser gleichen Woche, und jetzt kommt der Hammer, wir haben für eine Missionarin gebetet. Die hatte nämlich nach 16 Jahren missionarischer Arbeit die haben die Bibel übersetzt in die Landessprache eines Stammes ganz hinten links, ja, oder so, ja. Und dann hat sie nach 16 Jahren zum ersten Mal Urlaub. Zum allerersten Mal. Und verunglückt auf der Straße und schlägt sich den Kopf so auf, dass sie eine Hirnblutung kriegt. War natürlich Gottes Wille. Ganz logisch, oder? 100 Pro. Ja? Versteht ihr? Es ist so bekloppt, was wir manchmal denken. In manchen Kreisen haben wir das Gefühl, Gott macht sowas. Natürlich war es Satan, natürlich war es der Böse, der sie umbringen wollte. Und wir haben 3,5 Jahre wirklich reingepowert. Wir sind durch Deutschland gefahren, immer wo sie in der Klinik war. Und die stirbt auch in dieser Woche. In einer Woche haben wir 3-mal vom Satan die Zunge rausgestreckt bekommen. Und dann haben wir eine Entscheidung zu treffen gehabt. Wenn du meinst, ich rede hier nur von Erfolgen, dann muss ich mal davon reden. Wir haben eine Entscheidung machen müssen. Sind wir bereit, auf dem Altar unserer Erfahrungen das Wort Gottes zu opfern oder nicht? Und wir haben uns entschieden, wir werden nie mehr das Wort Gottes opfern auf unsere Erfahrung. Nie mehr. Und wir haben einfach angefangen anzubeten. Und haben gesagt, Gott, wir verstehen gar nichts. Aber wir beten dich an, denn dein Wort ist die Wahrheit und du bist der Sieger und wir werden mehr Heilungen sehen. Und weißt du was? Seitdem sehen wir mehr Heilungen in unserer Gemeinde als vorher. Wir machen es uns zu einfach. Wir weichen zurück. Wir erlauben Gott nicht, das zu sein, was er ist, nämlich Gott. Wir weichen zurück, wenn wir was nicht verstehen. Und die Bibel hat nirgendwo verlangt, dass wir alles verstehen. Und weil wir nicht alles verstehen, können wir auch nicht alles erklären. Das Reich Gottes ist am Kommen, aber es ist noch nicht vollständig da. Und wir verstehen die Zusammenhänge meistens nicht wirklich. Und das macht gar nichts. Weil da ist sein Wort und sein Wort sagt, dass diese Dinge geschehen und dass die Dinge für uns zur Verfügung stehen und wir dürfen da hineinwachsen. Wir dürfen lernen, wie das geht und es beginnt mit kleinen Schritten und es wird immer schneller und wir brauchen keine Angst zu haben, es entwickelt sich in uns, denn wir haben die DNA, wir haben die Erbinformation des Christus in uns. Aber wir haben auch Riesendinge erlebt. Wir haben Dinge erlebt, dass sich das Wetter ändert. Aber nicht so ein bisschen nur Sonnenschein. Wir sind jetzt mal nach Moldawien gefahren. Die hatten 4 Monate keinen Regen mehr. Und das ist ein Agrarland. Das ärmste Land Europas. Und wenn 4 Monate beim Bauer das Wasser nicht kommt, dann ist es ziemlich übel. Und als wir an der Grenze stehen, sagt der Zollbeamte, Reinhard, also nicht, kannte mich nicht, sagt, hat mitgekriegt, dass wir Christen sagt, wenn ihr für irgendwas beten könnt, betet für Regen. Das war ihm, so hatte sich das Land durchzogen mit dem Problem, dass es nicht regnet. Und ich weiß nicht warum, ich habe seine Hand gegriffen und in irgendeinem Anfall, jedenfalls fühlte sich das so an, habe ich ihm gesagt, das war wie aus der Pistole gezogen, vielleicht weil ich schon so lange gefahren war, 26 Stunden oder so, vielleicht war es deswegen, keine Ahnung. Ich nehme seine Hand und sage, ich verspreche Ihnen, wenn wir in 7 Tagen wieder an der Grenze sind, regnet es. Und das war schneller, als ich denken konnte, raus aus meinem Mund. Ich dachte, wie bitte? Und dann fuhren wir mit dem Bus, das war noch 20 Kilometer bis nach Ungern. Und wir steigen aus dem Bus aus und ich habe sowas noch nie erlebt. Wir machen die Tür auf, in dem Augenblick setzt ein Wind ein und da sind 15 Meter hohe Bäume, die fingen an, sich so zu biegen. Das war gruselig. Und eine Stunde später regnete es in einem Umkreis von 1 Kilometer um uns herum. So war ich hier stehe, das war so. Es gibt Leute, die waren mit mir, die wissen das. Ich war so groß mit Hut. Weil mich dieser gewaltige Gott so gedemütigt hat mit seiner Power. Und dann haben wir gebetet. Ich meine, wir sind dann rum, haben dann immer von Jesus erzählt, hätten bei einer Prügel gekriegt von den orthodoxen Priestern. Und so weiter, lange Geschichte, will euch nicht mit langweilen. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben dann für Regen gebetet. Nicht? Und dann habe ich gesagt, Herr, sei nicht so, wir wollen eine Woche Straßeneinsatz machen. Wäre gut, wenn es erst am Ende regnet. Und am Tag, wo wir nach Hause gefahren sind, setzte der Regen für die nächsten 3 Wochen ein. Als das Jahr darauf wieder hinkam, hatten wir etwa 3- bis 4-mal so viele Zuhörer bei unseren Veranstaltungen. Ich wundere mich, warum. Ja, wir haben ja öffentlich gebetet, mit Lautsprecher, das konnte jeder hören im Dorf. Jesus ist so real, er ist so wirklich, dass wir morgen aufstehen können, sogar jetzt schon aufstehen können, irgendwo hingehen, warten, bis Gott uns was zeigt und es einfach tun. Und der Herr ist immer da. Der macht immer irgendwas. Und es beginnt little und wird immer größer. Was wir lernen müssen, ist, unsere Sensibilität gegenüber dem Himmel zu schärfen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns mal anschauen, wie Jesus das gemacht hat. Kann ich die nächste PowerPoint haben? Also nächste ganz neue, die kann weg, jetzt eine neue. Ist das okay? Komme ich bei euch an? Ihr seid so still, ich weiß gar nicht, was mit euch los ist. Liegt es hier an dem Land oder so, dass hier an Remscheid, dass ihr alle so ruhig seid? Oder bist du mit Zuhören beschäftigt? Das ist gut, das ist okay. Okay, mache ich. Genau, okay. Aber ich will keine Kunstpausen machen, das wirkt immer so gestellt, weißt du? Ich bin ein bisschen schnell, gebe ich zu. Mache ich langsamer. Danke. Okay. Jesus ist ja der Masterplan. Ihr wisst ja, Jesus ist die perfekte Theologie, ne? Also Theologie heißt Lehre von Gott. Jesus ist die perfekte Lehre von Gott. Schaust du ihn an, schaust du den Vater an. Alles, was er gemacht hat, kannst du auch machen. So wie er ist, ist Gott. Das ist gut. Das war so, danke. Voll. Und Jesu Wirken war gekennzeichnet von drei Punkten. Das kannst du draufdrücken. Ich glaube, die kommen alle drei gleichzeitig. Enter. Das klappt noch nicht so. Ja, Jesus, mach einfach, dass dieses blöde PowerPoint funktioniert. Ich kann es auch so sagen. Jesus war von drei Dingen, hat Jesus wirklich so gemacht. Das erste war, er hatte eine klare Botschaft. Das zweite war, er kannte seinen Auftrag. Und das dritte war, er war mit Kraft ausgestattet. Und ich glaube, dass das für uns genauso wichtig ist. Die drei Dinge müssen wir können. Also die drei Dinge. Wir müssen wissen, die Botschaft, die wir zu bringen haben. Wir müssen unseren Auftrag kennen und wir brauchen die Kraft auf uns. Vielleicht kommt es auch noch. Wow. Ne, das ist ein Wahnsinn, gell? Die klare Botschaft, was hat Jesus gepredigt? Was war Jesus' Botschaft? Wissen wir das? Er hat das Himmelreich gepredigt. Das Königreich Gottes hat er verkündigt. Das war eigentlich fast ausschließlich seine Botschaft. Jesus hat fast zu 90% über das Königreich Gottes gesprochen. Und zwar, wie die Verhältnisse sind, wenn Gottes Wille geschieht. Denn ein Königreich ist nur dort, wo der Wille des Königs geschieht. Ja? Es ist nicht dein Reich. Wenn dein Wille nicht geschieht, ist es nicht dein Reich. Dann bist du vielleicht irgendein Würdenträger, aber du bist nicht wirklich der Herrscher über dieses Reich. Und deswegen sagt Jesus auch, was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich euch sage. Ja, weil das funktioniert nicht zusammen. Wenn ich sage, du bist mein Herr, also du bist mein König, dann hat es direkt damit zu tun, dass ich tue, was du sagst. Sonst ist er nicht mein König. Sonst ist er vielleicht mein Idol. Ja, oder ich bin ein Jesus-Fan. Okay, ich will nicht, dass wir Fans sind. Ich will, dass wir ihm die Wünsche von den Lippen ablesen. Da, wo das Reich Gottes ist, da geschieht sein Wille. Und das hat Jesus verkündigt. Er hat gesagt, das Königreich Gottes ist wie das, das, das und das und das. Und nach der Auferstehung, die 40 Tage, die er dann mit seinen Jüngern verbracht hat, die hat er ausschließlich damit verbracht, ihnen zu erklären, wie das Königreich funktioniert. Also die Botschaft ist das Königreich. Und die Jünger wurden immer ausgeschickt und sollten sagen, das Königreich ist nahe herbeigekommen, sollten dann natürlich erklären, was das ist. Ja? Und als Zeichen des Königreiches Gottes, als Zeichen des Herrscherwillens Gottes haben sie befreit, Kranke geheilt, Toten auferweckt, Dämonen ausgetrieben, was auch immer. Und vor allen Dingen das Evangelium verkündigt, dass Jesus der Retter der Menschheit ist. Die Botschaft war, jetzt bricht die Herrschaft Gottes auf dieser Erde an. Und damit ihr glaubt, dass es so ist, kommt ihr Kranken mal her. Okay? Genauso hat es funktioniert. Jesus hat genau das getan. Jesus ging hin, verkündigte das Königreich und anschließend heilte er alle Kranken, trieb alle Dämonen aus und zeigte, so ist es, wenn das Königreich Gottes auf Erden ist. Und wir beten immer noch im Vater unser, dein Reich komme. Das heißt, wir beten jedes Mal für Heilung, für Befreiung, für Auferstehung, für Erneuerung, für Bekehrung. Das zweite ist das Verständnis seines Auftrags. Jesus hat genau gewusst, warum er auf dieser Erde ist. Er ist gekommen, damit er dem Teufel in den Arsch tritt. Dass er seine Mächte zerstört, seine Burgen einreißt und damit er die gebunden sind, in Freiheit. Und das war so dramatisch bei Jesus, dass Jesus keine Rücksicht genommen hat. Da war diese Frau, die war schon 18 Jahre verkrümmt. Das heißt 6600 Tage und ein paar zerquetschte. Und er guckt sie an und es war ihm völlig egal, dass er damit den religiösen Frieden stört. Weil er nicht ertragen konnte, dass diese Frau auch nur noch eine Minute länger von Satan gebunden ist. Der hätte doch guten Termin machen können für den nächsten Tag. Hätten wir gemacht, ne? Wir hätten gesagt, du pass mal auf, morgen früh, ich hole noch so zwei Fürbitter dazu. Wir treffen uns dann so in der Ecke und dann werden wir für dich beten. Wir müssen jetzt den Gottesdienst nicht stören. Gottesdienst ist es, wenn wir Leute heilen, Leute. Das ist Gottesdienst. Amen. Und Jesus hatte seine Ausrüstung, das muss ich noch sagen, zu dem Auftrag. Das sehen wir auch daran. Die 70 oder 72 Jünger kamen zurück. Und die kamen zurück und haben erzählt, was sie alles gemacht haben. Die waren total, waren natürlich high, ne? Die waren high, weil es hat wirklich geklappt, ja? Die Kranken sind gesund geworden, die Dämonen sind ausgezogen, ja, ausgerast und die haben das Evangelium verkündet und es war eine richtig gute Missionsreise. Und die waren total happy. Und der normale evangelikale Christ sagt, ja, aber wir dürfen dann nicht vergessen, dass unser Name im Himmel geschrieben steht. Das war wichtig in dem Moment, weil die so dermaßen spacey waren, dass Jesus sie wieder runtergeholt hat. Aber das ist für uns gerade das Gegenteil. Wir müssten eigentlich mal, ja, ihr wisst, dass euer Name im Himmel gestanden ist. Schwingt mal die Keule und befreit die Kranken. Ja, das ist genau der Punkt, wo es andersrum eigentlich wäre. Jesus würde wahrscheinlich zu uns sagen, toll, dass ihr wisst, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Wie wäre es mal mit der Freude, wenn ein paar rumtanzen? Habt ihr das mal erlebt, wie das ist, wenn plötzlich du betest für jemanden und plötzlich öffnet sich das Ohr? Was dann passiert? Das ist so ein Moment, das ist ein magischer Moment. Nicht? Also das ist so ein mystischer Moment. Ja, du spürst in der Atmosphäre, irgendwas ist plötzlich anders. Und du siehst auf den, du kannst das müssen wir filmen. Du siehst auf den Gesichtern plötzlich und dann... Es ist so dieses Unglaublich. Es funktioniert. Es funktioniert! Ja? Und dann Rotz und Wasser gleichzeitig, ja? Und plötzlich hört jemand wieder. So kamen die an, dieses 72. Ich sage, ist der Hammer! Jesus, es funktioniert! Ja? Und das Gute, was Jesus sagt, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, Jesus sagt, ich habe den Teufel wie vom Blitz getroffen gesehen. Es hat ihn völlig den Arsch versenkt. Darf ich das mal so sagen? Der sitzt nämlich so dermaßen in Deutschland auf dem Thron, dass der braucht eine richtige Abreibung. Der muss mal richtig erleben, dass mal so ein Krankenhaus leer wird. Ich gönne ihm das, dass er sieht, da hat er jahrelang dran gebastelt, dass einer so richtig tödlich krank ist. Und wir gehen hin und machen einfach, hey, Kohle habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesu. Und sei einfach gesund. Ihr glaubt gar nicht, was für einen schlechten Tag das für einen Teufel bedeutet. Der hasst uns abgrundtief. Der will uns nur tot sehen. Ist kein Fan von uns. Und wir können ihn so dermaßen ärgern, wenn wir das Zeug endlich tun. Wir können ihn so treffen. Wir können ihm so eine Schlappe zufügen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die deutschen Christen sowas von wach werden. Die Glocken, die läuten schon nicht mehr, die sind schon abgeschraubt. Ich weiß nicht, was jetzt kommen muss. Wir müssen einfach mal anfangen. Tu es einfach. Die 72 kamen zurück und Jesus, das ist einmal, wo das steht, und er rejoiced. Also er, das kann man, ich weiß nicht, wie man rejoy richtig übersetzen soll, ja, aber dieses explosives Freuen, würde ich sagen. Ja, er explodierte vor Freude, weil das Königreich Gottes sichtbar geworden war. So ist es. Gibt es einen guten Song. So sieht es aus, wenn der Herr kommt. So hört sich das an, wenn der Himmel den Sound gibt. Ja, ich mag dieses Lied total. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, von Brian Johnson. Jesus hatte Grundsätze in seinem Dienst. Kann ich die nächste Seite haben, bitte? Die Grundsätze des Wirkens, Jesus gleich drauf tippen, ist einmal, Jesus wirkte immer aus Liebe und Barmherzigkeit. Das sehen wir, wie gesagt, bei dieser Frau, nicht mit diesen 18 Jahre gekrümmt auf dem Buckel, ja. Jesus war unfähig, die noch warten zu lassen. Ich meine, bei 6600 Tage hätten wir Deutsche gesagt, was soll der Geiz? Ich meine, 10 Stunden länger oder 15 Stunden länger, das hält sie auch noch aus, ja. Aber dieses Denken ist Jesus absolut fremd, komischerweise, ja. Jesus denkt, das muss jetzt sein. Und ich kenne nur eine Kraft, die das in uns bewirkt, dass wir so drauf sind. Das ist, wenn wir Menschen lieben. Liebe kennt nicht die lange Bank. Das ist wie Feuer in dir. Das ist so unglaublich heiß in dir. Du kannst es nicht ertragen. Das muss jetzt passieren einfach. Und ich glaube, Jesus liebt Menschen so dramatisch, dass er nicht warten will. Er liebt Menschen so dramatisch, dass es ihm kein Weg zu weit ist. Und ich wünsche mir so, ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe einen Mangel in mir noch. Ich bin nicht so wie Jesus noch. Meine Liebe ist noch ziemlich geduldig. Aber ich möchte, dass Gott bei mir den Schorf runterkratzt vom Herzen. Dass meine Liebe wird wie die Liebe Jesus. Dass sie dramatisch ungeduldig wird, dass sie zupackend wirkt, aggressiv wird. Und seine Barmherzigkeit, mit der er sich erbarmt, er erbarmt sich von ganzem Herzen und mit all seiner Kraft. Er hält nichts zurück. Und das ist, glaube ich, das zieht sich durch den ganzen Dienst Jesu durch. Das nächste ist, Jesus wirkte nicht zu seiner Ehre. Wir kennen das. Er sagt, meine Lehre ist nicht von mir, ist von dem Vater und so weiter. Und Jesus heilte alle, die zu ihm kamen, aber nicht alle, die auf den Straßen und Plätzen traf. Jesus hat nicht wahllos umhergeheilt, das hat er nicht gemacht. Sondern aber wenn ein Mensch zu ihm kam, wenn er in seine Gegenwart kam, dann hat Jesus geheilt. Woher weiß ich das? Es gibt ja diesen Typen da an der schönen Pforte. Also Jesus ist liebesgetrieben, aber nicht notgetrieben. Versteht ihr den Unterschied? Wir sind ja manchmal, wir haben mehr so die Robin Hood-Mentalität manchmal an uns. Wir müssen auch die Leute über die Straße helfen, die nicht rüber wollen. Das ist nicht bei Jesus so. Sondern Jesus kennt in jeder Situation, hat er gekannt ganz genau, was jetzt Sache ist. Und wenn Menschen zu ihm kamen, es gibt nicht einen, der zu ihm kam. Es gibt nicht ein Beispiel im Neuen Testament, dass jemand zu ihm kam und ging wieder krank nach Hause. Und ihr wisst, für Heilung setzt immer das Wort Sozo ein. Immer, da geht es nicht nur um körperliche Heilung, geht es um das ganze Paket von menschlicher Verlorenheit. Nur an Heilung kann man sehr praktisch, sehr sichtbar machen. Jesus und später auch seine Jünger hatten immer eine klare Vorstellung davon, was Krankheit ist und wer sie gesendet hat. In ihren Köpfen existierte nicht der Kampf. Ist es jetzt von Gott, diese Krankheit? Die haben gewusst, dass die Krankheit kommt nicht von Gott, sondern die Krankheit kommt vom Teufel. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen, die Werke des Bösen zu zerstören. Das war völlig klar. Es gab da keine innere Diskussion. Und ich kenne die Situation, wenn ich als mit Menschen bete, merke ich diese innere Diskussion in mir. Ich weiß nicht, alle möglichen Dinge fallen dir da ein. Du stehst, jemand, der sitzt im Rollstuhl, und du legst ihm die Hände auf. Und was passiert, wenn nichts passiert? Und früher war dann der Gedanke, vielleicht haben die anderen recht. Vielleicht ist es ja, ne? Joni hat mal gesagt, Gott hat sie in den Rollstuhl gesetzt, damit sie ihm nicht wegläuft. Ja? Ich weiß, dass Joni eine wahnsinnig gute Frau Gottes ist, aber da hat sie Scheiße geredet. Ich glaube nicht daran, dass Gott sie in den Rollstuhl gesetzt hat. Jesus' Wirken basierte immer auf seiner Beziehung zum himmlischen Vater. Machen wir gerade mal die nächste Slide. Es ist nämlich so interessant, wie das funktioniert hat bei Jesus. Jesus erwiderte auf ihre Vorwürfe: Amen, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Er wird ihm noch größere Taten zeigen, so dass ihr staunen werdet. Übrigens, wenn Menschen staunen, sind das Wunder, nicht? Wenn sie sich wundern, ist es Wunder. Wenn sie staunen, ist es Wunder. Also, so ist es einfach. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen das Leben gibt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Ich meine, ich habe euch ja vorher schon den Trick verraten, dass ihr die DNA von Jesus habt. Jetzt überlegt doch mal, wenn ihr diesen Satz auf euch anwendet, was da steht. Das zum Beispiel, und jetzt setzt mal ein, dass hier steht, ich kann nichts tun aus mir raus. Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Und das genau werde ich tun. Und der Vater liebt mich so sehr und zeigt mir alles, was er selber tut. Und er wird mir noch größere Taten zeigen, sodass ihr staunen werdet. Könnt ihr das von euch sagen? Können wir das von uns sagen? Wir müssen es üben, ne? Das ist aber die Wahrheit. Weil der Vater uns liebt, hat er gar kein Problem, uns die Dinge zu zeigen. Er hat ein Problem damit, dass wir noch nicht hingehen und hören. Er hat ein Problem damit, dass wir einfach nicht wollen, dass wir Angst haben, dass wir uns nicht outen wollen. Aber er will uns gerne zeigen, jede Menge. War eine ganz nette Geschichte. Ja, erzähl ich nachher, sonst sind es zu viele Geschichten. Darf ich mal das nächste Slide haben? Ich habe mir dann angeguckt, wie Jesus gehandelt hat, an die Sachen rangegangen ist. Und das Interessante ist, es gibt ja immer wieder Leute, die wollen die Methoden, die Jesus gemacht hat. Also, und wenn wir die Methode nehmen, ist ja auch mal eine ganz gute Idee, dann habe ich mich gefragt, wie hat Jesus denn für Kranke gebetet? Was lesen wir in der Bibel? Und wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, dass Jesus sehr seltsame Gebete für Kranke gesprochen hat. Ja? An Lazarus' Grab war das Gebet: Vater, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Lazarus, komm raus. Hast du schon mal so ein Gebet bei jemandem gesprochen, der gerade tot ist? Wir machen das mehr so wie die Indianer. Wir umkreisen den Sarg mit dem Tomahawk, ja, und versuchen Gott auf irgendeine Weise zu bezirpsen, uns zuzuhören, nicht? Ich mache das nicht, weil ich mich lustig mache. Ich bin ja einer von euch. Ich bin ja nicht besser. Sondern ich mache das, weil ich wirklich will, dass wir anfangen, normal zu werden. Dass wir begreifen, Gott ist so sehr für uns. Und er macht die Dinge super gern. Der ist voll auf unserer Seite. Er steht echt in unserer Ringecke. Und er möchte eigentlich, dass wir uns endlich entscheiden, die Dinge zu tun. Die Zeiten, wo die Kranken neben uns fast verrecken, die müssen vorbei sein. Das ist eine natürliche Reflexhandlung eines Menschen, der Jesus folgt, für Kranke zu beten. Es muss reflektorisch kommen. Ja. Und Dämonen auszutreiben, reflektorisch. Wir brauchen da keine Spezialkämpfer. Wir müssen nur wissen, wer wir sind in Christus. Wir müssen nur wissen, wie sicher unsere Beziehung zu Gott ist. Ich habe leider nicht die Zeit, auf diese ganzen Details einzugehen. Machen wir weiter. Jesus in seinem Dienst, er berührte und bedrohte nicht die Schwiegermutter, sondern er bedrohte das Fieber auf der Schwiegermutter von Petrus. Und der Punkt ist ziemlich simpel. Er fasst sie an und sagt, Fieber, hau ab. Kompliziertes Gebet. Muss man echt mitschreiben. Weiter. Nächstes bitte. Er betete und befahl bei dem toten Lazarus, war wie gesagt, das Gebet war, Vater, ich weiß, du hörst mich immer, du erhörst mich immer, nicht nur hörst mich, er hörst mich immer. Lazarus, steh auf. Das nächste, er hat dem Hauptmann von Kapernaum, der hat gesagt, okay, geh hin, dein Knecht ist gesund. Das war die ganze Geschichte. Das nächste, er gab Anweisungen, den Gichtkranken sagt er, nimm dein Bett und geh. Er sprach, der Aussätzige kam zu ihm und hat gesagt, Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus sagt, ich will. Er wurde berührt. Und zwar steht bei uns immer am Saum, in Wirklichkeit waren das die vier Zippel, die auch heute noch orthodoxe Juden tragen, die drücken nämlich aus, das kommt aus dem Genesis, aus dem dritten Buch Mose kommt's, und das drückt ihre Gesetzestreue, ihre Zuverlässigkeit dem Wort Gottes gegenüber aus. Und an dieser Quaste fassten die Jesus an und jeder, der das tat, wurde gesund. Er machte zeichenhafte Handlungen. Also das ist so eine besondere Methode, wie wir im Ministry-Team arbeiten. Da wird der Finger angefeuchtet auf beiden Seiten und dann in die Ohren, wenn es Probleme hat. Ne? Oder könnt ihr euch diese neue Ministry-Form? Zung, Mund auf. Also er haute den Tauben die Finger in die Ohren und nahm Spucke und wischte ihnen das über die Zunge. Wenn du dachtest, wir hatten schon wilde Manifestationen, das sind noch viel wildere. Er machte zeichenhafte Handlungen und Glaubensakt. Also er hat ihnen gesagt, pass auf, hier, macht ein bisschen Weppel, wie man das falsch sagt, schmierte ihnen das. Also übrigens angenehm, so Zeug in die Augen geschmiert zu kriegen. Können wir gerne nachher einen Workshop machen. Und dann sagt er, geh dich mal abwaschen. Und dann geht er sich abwaschen und kommt wieder und sieht. Und er trieb Dämonen aus, wo wir eigentlich eher eine epileptische Krankheit diagnostiziert hätten, weil er wusste. Und bei der Sache ist ziemlich interessant, er sagt, dieser Geist fährt nur durch Fasten und Beten aus. Aber eigentlich hat er ja nicht gefastet und gebetet da. Ne? Um mal ganz ehrlich zu sein. Ich meine, ich weiß nicht, Jesus hat da nicht jetzt direkt gefastet und gebetet, oder habe ich das überlesen? Jetzt sagt er erstmal, das ist also typisch, wie man es nicht macht, wenn man jemandem was beibringt. Ne? Man sagt, also da brauchst du ganz bestimmt dieses Werkzeug und dieses und dann gehst du hin und machst einfach die Tür so auf. Weißt du? Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Nicht? Es sei denn, man weiß, dass es ein Lebensstil ist, um Gott näher zu kommen. Es geht nämlich alles um die Beziehung zum Vater. Jesus sagt, Mensch, hey, trainier mal ein bisschen näher zu kommen. Wenn du weißt, was er will, dann kannst du es nämlich tun. Es ist nämlich auch nicht eine Methode nur. Es ist gelebte Beziehung zum Vater. Alles, was Jesus gemacht hat. Denn das einzige Gleiche an allen Heilungen Jesus ist, dass keine so war wie die andere. Das einzige Muster, das ich erkennen kann, dass er sich nie kopiert hat. Weil die ganze Sache läuft aus Beziehungen heraus. Und deswegen geht es darum, wir beten an, wisst ihr, warum wir anbeten? Wir beten an, weil wir Gott über uns stellen. Wir erheben ihn über uns. Und wir haben Beziehung zu ihm, dass wir ihn kennenlernen, dass wir sein Herz in uns aufnehmen. So wie der Vater Jesus gezeigt hat, was er wollte. Wir müssen das Herz Gottes in uns aufnehmen. Wir haben die gleiche DNA. Das ist so gut. Wir können zu jeder Zeit zu Gott kommen. Er erkennt uns als sein Kind, weil in unserem genetischen Code genau der gleiche ist wie Jesus. Und jetzt müssen wir ihn kennenlernen. Wir müssen ihn in einer Tiefe kennenlernen. Wir müssen wissen, wie er spürt, wie er fühlt, wie er denkt. Und das kann manchmal sehr gut unterstützt werden durch Fasten und Beten. Und das geht nur, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen. Also so mal diese Werksfasterei während der Arbeit, wo du dann nie Zeit hast, über Gott nachzudenken, ist meistens nicht mehr als eine Abmagerungskur oder Gymnastik. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns echt Zeit nehmen, wirklich den Vater sein Angesicht. Und Jesus tat das. Nach einer langen Heilungssession hat er eben nur kurz geschlafen, damit er nochmal lang mit Gott, seinem Vater, sprechen konnte. Während die Jünger immer noch schliefen. Daran hat sich noch nicht viel geändert. Jetzt kommt der nächste, der Dienst Jesu. Mhm. Klick bitte. Genau. Jesus heilte meist öffentlich. Nur dann nahm er die Leute beiseite, wenn es peinlich wurde. Weil Jesus hatte nie vor, die Leute bloßzustellen. Es gibt ja auch so ein paar Leute, die sagen, hey, je abstoßender das jetzt ist, umso wirksamer. Auch wieder Quatsch. Jesus liebt. Und deswegen hat er die auf die Seite getan, wo es komisch aussah. Das nächste. Jesus nutzte den Schwung seines Feindes, um den Vater zu verherrlichen. Das ist wie bei Martial Arts. Es gibt doch diese Kampfsportarten, wo jemand schlägt und du verlängerst einfach seinen Schlag und er rennt gegen die Wand und ist K.O., nicht? Genauso was macht Jesus nämlich mit Satan. Und zwar bei Lazarus war das so. Da steht doch, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sie ist dafür, dass Gott verherrlicht wird. In Wirklichkeit ist ja Lazarus dann gestorben, ne? Ab Johannes 11, nicht? Also Lazarus ist krank. Der Bote kommt gerannt, den du liebst, der ist krank. Und Jesus sagt so nett, ich kann es euch gerne vorlesen, dass es echt kommt, steht ja hier, Johannes 11, 4. Da heißt es, als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jetzt habe ich damit einfach ein paar Probleme mit der ganzen Geschichte. Ich habe nämlich dieses Problem, dass ich weiß, dass Sterben nicht angenehm ist. Ich bin zwar noch nicht gestorben, aber ich habe schon mal das miterlebt, so ein bisschen. Sterben ist furchtbar. Und ich kann mir einfach irgendwo nicht vorstellen, dass Gott einfach mal jemanden sterben lässt, so, hey, stirbst halt mal ein bisschen, ich wecke die nachher wieder auf. Ich glaube nicht, dass Gott Spielchen mit uns macht. Und der Schlüssel in der ganzen Geschichte ist die Wegstrecke. Jesus war nämlich zwei Wegstrecken, zwei Tagesmärsche von Jerusalem entfernt. Und als der Bote loslief, brauchte er zwei Tage zu Jesus. Okay? Und dann, als er dort antraf, sagt Jesus all das, was er sagt, und blieb nochmal zwei Tage dort. Und dann lief er selber zwei Tage nach Bethanien. Also als der Bote ankam, bis zu dem, wo Jesus dort war, sind vier Tage. Okay? Soweit mathematisch richtig? Also der Bote kam an, nachdem er zwei Tage gerannt war. Der Bote kam an, sagt ihm, du Lazarus ist krank. Sagt Jesus, ist in Ordnung. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Wartet nochmal zwei Tage, muss dann zwei Tage laufen, macht also insgesamt vier Tage, nachdem ihm die Nachricht verkündigt wurde. Ja? Und dann weckt er ihn auf und Lazarus war bereits vier Tage tot. Bedeutet, als der Bote ankam, war Lazarus schon gestorben. Das ist der Grund, warum Jesus zwei Tage warten konnte. Okay? Und dann, das, was Satan gedacht hat, nämlich dass er Lazarus tötete, nimmt Jesus, um den Vater zu verherrlichen. Das ist wie in Martial Art. Du hast meinen Freund getötet und ich wecke ihn wieder auf. Deswegen müssen wir uns nicht vor den fürchten, der uns töten kann, wenn wir nämlich den bei uns haben, der uns auferwecken kann. Genau das spiegelt sich in dieser Geschichte wieder. Und das ist für mich der Hammer, wie seriös Jesus mit unserem Leiden und unserem Schmerz umgeht. Der spielt zu keiner Zeit mit uns. Aber Jesus nutzte den Schwung seines Feindes aus, um den Vater zu verherrlichen. Jesus betete auch mehr als einmal für den gleichen Kranken, ist wichtig zu wissen, wenn man das alles macht. Selbst Jesus hat zweimal gebraucht, bis der Typ wieder gut sehen konnte. Dann darf ich 20 Mal brauchen. Ich bin nämlich Jesus in Ausbildung. Okay? Ich habe die gleiche DNA. Das ist alles richtig mit mir. Von Natur aus bin ich auf Gottes Sohn gestylt. Jetzt darf ich lernen. Jetzt kann ich anfangen. Kann die Dinge tun und kann mich weiterentwickeln. Kann lernen, wie das funktioniert. Nächstes. Jesus forderte die Leute auch auf, sich den Ärzten zu zeigen. Jesus hatte nie was gegen die Medizin. Das liegt man daran, dass er sie hinterher hingeschickt hat zu den Priestern. Das war damals das Gesundheitsamt. Und hat gesagt, zeigt euch, dass alles wieder koscher ist. Und er hatte kein Problem im Umgang mit Medizin. Ich wünsche mir das auch. Ich habe Gott mal gefragt, warum hast du Ärzte? Also warum gibt es Medizin? Und so wie ich Gott verstanden habe, hat er zu mir gesagt, was sollten all die Menschen machen, die mich nicht kennen? Ich habe auch Mitleid mit ihren Schmerzen. Ich glaube, Gott liebt unglaublich. Und das ganze Ding, was ich hier verkaufen will an diesem Nachmittag, so wie eine Verkaufsshow, ist, ich möchte euch dazu bringen, dass ihr diese Liebe, die Gott zu uns hat und zu den Menschen, dass ihr die in Praxis umsetzt. Ich will, dass ihr verrückt werdet danach. Dass ihr aufhört, Theologie und Theorie und all diesen Scheiß eure Köpfe blockieren zu lassen. Dass ihr einfach normal hingeht und aufhört mit der Angst. Ihr seid Gott so richtig, Gott liebt euch so sehr. Und klar weiß er, wer du bist. Und er kennt deine Probleme und deine Sorgen und deine Ängste und Befürchtungen. Und weiß auch, dass du immer noch mit Sünde Probleme hast. Aber er weiß auch, dass sein Sohn in dir lebt. Und er weiß, dass dieses Erbgut in dir wirksam ist. Und er weiß auch, wie er dich hinkriegt. Und er sehnt sich danach, dass du seinem Sohn Jesus einfach anfängst, sowas von nachzuahmen, dass er kaum noch unterscheiden kann an deinen Handlungen, ob du es jetzt bist oder sein Sohn Jesus. Das hast du jetzt auswendig gelernt, wa? Jesus wurde zornig, wenn Religion wichtiger war als Hilfe. Hatten wir schon, nicht? Bei dieser verkrümmten Frau. Nächstes. Jesus wurde gehindert durch kultivierten Unglauben. Das Interessante ist, dass in Nazareth mehr Wunder passierten wie in den meisten Gemeinden. Was bei mir den Verdacht vorruft, dass in vielen Gemeinden ein kultivierter Unglaube existiert. Man hat sich damit eingerichtet, dass es nicht funktioniert. Man hat sich damit arrangiert. Und das muss aufhören, denn da, wo diese Kultur der Trivialisierung stattfindet, schaut, in Nazareth war ja das Symptom von Nazareth war, sie haben Jesus trivialisiert, sie haben ihn runtergezogen auf ihre Ebene. Du bist doch der Zimmermannssohn, deine Schwestern sind doch unsere Frauen, weiß noch, wie du im Sandkasten gespielt hast und überhaupt, und du willst der Messias sein, da lachen ja die Hühner. Ja? Ungefähr diese Kiste ging doch da ab. Sie holten ihn runter auf ihr menschliches Niveau und banden ihm damit die Hände. Es ist so interessant. Jesus hat so oft gesagt, es geschehe dir nach deinem Glauben. Diese Frau da mit den 12 Jahren, ich meine, das ist ja eine splinterte Idee. Die hat sich eingebildet, sagen wir es mal so, die hat sich eingebildet, wenn ich diesen Jesus berühre, wenn ich ihn nur anfasse, werde ich gesund. Das ist genau das Gegenteil wie Trivialisierung, das ist Überhöhung, das ist schon fast fanatisch. Ja? Sie hat gesagt, aber wenn ich ihn anfasse, dann kriege ich's. Und Jesus dreht sich um und sagt, dein Glaube hat dich gesozot. Und das Gegenteil ist die Trivialisierung. Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Was soll, ich meine Deutschland nicht. Wenn wir jetzt über Afrika reden würden, ja, da passieren die Wunder halt. Ja, in Deutschland, nö. Was ist, wenn Jesus sagt, geschehe dir nach deinem Glauben? Dann hocken wir da, ne, mit langer Miene und es passiert doch nichts. Und ich glaube, das ist endlich Zeit. Und ich habe Mitleid mit den Menschen auf der Straße, noch viel ein bisschen mehr als mit uns. Die haben verdient, dass sie Jesus begegnen. Die Leute, die heute Abend hierher kommen, die ihr noch nicht kennt, haben verdient, dass sie Jesus begegnen. Ich glaube, wir sind jedem Menschen eine Jesus-Begegnung schuldig. Und weiter, noch eins, glaube ich, ist, oder? Gut, drück schon mal drauf, bitte. Nächstes Slide. Wie bitte? Ist nichts mehr, okay. Cool, dann hat sich das erledigt. Ich kann euch das jetzt nur verbal dann rüberbringen. Dann hat sich das irgendwie verabschiedet. Ich habe mir vor kurzer Zeit, um diesen kultivierten Unglauben ein bisschen anzubohren an der Seite, ihr kennt die Diskussion, dass Leute immer sagen, Jesus hat ja auch nicht alle geheilt. Und sie stützen das mit zwei Markus-Stellen und einer Lukas-Stelle. Das Dumme ist nur, wenn er die synoptisch aufreiht, gleiche Geschichten in den Evangelien zu gleichen Geschichten sortiert, dann widerspricht sich die Bibel an der Stelle. Denn Matthäus sagt, sie wurden alle geheilt und der Markus sagt, es waren viele. Weil dem Matthäus war wichtig, dass Jesus niemanden liegen gelassen hat. Dem Markus war es wichtig, dass es aber nicht nur 2-3 waren. Jesus heilte sie alle. Wenn er da losgelegt hat, dann hat er bis zum Letzten durchgemacht. Wir können uns dieses mehr, ich meine, ey Leute, wir Christen, wie gesagt, Weltmeister im Verpacken unseres Unglaubens. Ja, ich bin Hiob. Hiob ist im Neuen Testament nicht mehr möglich, weil Satan nicht mehr im Himmel ist. Der kann uns nicht mehr verklagen. Er ist aus dem Himmel geflogen auf Golgatha. Geht nichts mehr mit hin und Hiob anrichten. Außerdem bist du nicht so heilig, dass du ein Hiob bist. Ja, dann notfalls haben wir dann noch den Pfahl im Fleisch von Paulus. Und dann muss ich immer sagen, wenn jemand zu mir kommt, sage ich, cool. Wenn du den Pfahl im Fleisch von Jesus, von Paulus hast, was ist deine Offenbarung, damit du dich nicht überhebst? Zeig mir deine Offenbarung, ich sage dir, wie lang dein Pfahl sein darf. Versteht ihr, es ist so eine bekloppte Theologie, haben wir uns zusammengebaut, die alles als Ziel hat, dass wir nicht mehr glauben, dass ein simples Gebet mit offenen und reinem Herzen vor Gott diese Welt verändern kann. Und der Hebräerbrief sagt es so einfach, er sagt, Elia war ein Mann wie wir und ein einfaches Gebet verschloss 3,5 Jahre den Himmel. Wenn du mit jemandem betest und du tust es wirklich aus Liebe und du kommst wirklich so mit der Connection vom Vater und du gehst hin und legst ihm die Hände auf und sagst, du, ich weiß nicht, was passiert, aber eins will ich nicht versäumt haben, ich möchte für dich gebetet haben. Du wirst Wunder erleben. Nicht immer, aber immer öfter. Das ist die Wahrheit. Das ist genau das, was ich euch bezeugen kann. Ich bin ein strammer Anticharismatiker gewesen für 15 Jahre. Habe allen Leuten erzählt, dass Reinhard Bonk ein totaler Spinner ist. Ich habe die gehasst, die Hände heben. Ich habe gedacht, die haben eine an der Krone. Ich fand das so unglaubwürdig. Bis Gott frecherweise einfach meine Frau von 22 Jahren Depression mitten in einem Worship von einer charismatisch durchgeknallten Gemeinde geheilt hat. Da hatte ich keine Chance mehr. Ich weiß genau, worüber ich rede an der Stelle. Und ich weiß genau, wie viel Ängste ich hatte und wie viel Befürchtungen ich hatte, was mich so gehalten hat. Und ich bin Gott so dankbar, dass er Geduld mit mir hatte und mich hineingeführt hat. Und ich habe jetzt wirklich schon fast alles gesehen und ich will noch mehr sehen. Ich bin immer noch hungrig. Ich bin hungrig nach viel mehr. Ich will dieses Land, ich will Deutschland vollständig gerettet sehen. Und das will ich nicht, weil die Ami es sagen und ich will es nicht aus dem Grund, sondern weil ich mir nicht vorstellen kann, dass meine Landsleute die Hölle bevölkern. Und ich weiß, dass die einzige Methode im Moment, wie wir sie erreichen, nicht die Worte sind, sondern unsere Taten. Und deswegen habt ihr die Aufgabe hier in Kultschock, ein Trainingscamp für den Heiligen Geist zu werden. Das ist eure Berufung. Ihr müsst ein Trainingscamp werden. Hier, das muss Training laufen, ohne Ende. Dass wenn ihr rauskommt, dass ihr gar nicht mehr drüber nachdenkt, dass das nicht Christen sind. Und außerdem sind die viel unkomplizierter und es passieren viel mehr Heilungen bei denen, weil die nicht so einen Schlag in der Birne haben, als wie bei uns. ich habe solche Dinge erlebt. Ich habe erlebt, eine Kollegin, die hat nicht geglaubt. Dann hat sie ihre Schulter verletzt. Dann haben wir für ihre Schulter gebetet. Und jedes Mal, wenn ich gebetet habe, wurde es schlechter. Ja? Dann ist sie zum Arzt, hat irgendwelche Tabletten eingeschmissen, bekam sie beidseitiges Nierenversagen. Und es war so schlimm, dass die eine völlig aufhörte und die andere zu 90%. Und dann haben wir immer gebetet. Und jedes Mal, wenn ich gebetet habe, wurde es schlechter. Und die war doch nicht gläubig. Und ich war der fromme Chef, der ihr ständig was von Jesus vorgefaselt hat. Und ich dachte, Gott, sag mal, spielst du in meiner Mannschaft oder hast das Feld gewechselt? Und dann kam der Samstag, da kam sie zu uns nach Hause. Und die war immer noch krank. Die ging jeden Tag zur Dialyse. Jeden Tag zur Dialyse. Und dann kommt die und gibt ihr Leben Jesus. Was ich nicht verstehe, ich verstehe das nicht, warum die ihr Leben Jesus übergibt, wo ja nichts funktioniert. Und ging noch nicht weg. Und eine Woche später war sie wieder bei uns. Und dann gab der Geist Gottes mir endlich das Wort und ich habe gesagt, du pass auf, ich glaube, du musst dich versöhnen mit deinen Verwandten. Da gibt's irgendwas, du hast denen nicht vergeben. Und dann hat die ein Gebet bei uns gesprochen und vergibt ihren Verwandten, was sie an ihr getan haben. Fährt nach Hause, muss eigentlich ins Krankenhaus zur Dialyse, legt sich aber nochmal schlafen. Und wie sie sagt, ich bin ins Bett gelegt und dann schwoll meine Haut an wie beim Sonnenbrand und mein Rücken wurde heiß wie Feuer. Und die kommt am nächsten Tag in die Klinik und ist völlig geheilt. Hier in Deutschland. Und ich war dusselig, ich habe es nicht verstanden. Und es hat gar nichts gemacht. Irgendwie hält Gott mich an seiner Hand, selbst wenn ich überhaupt nicht durchblicke, wo ich gerade bin. Aber ich habe den Mut gehabt, für sie zu beten, auch ein drittes Mal, wo es nicht funktioniert hat. Und vielleicht ist es manchmal einfach so, dass wir ganz oft beten, es funktioniert überhaupt nichts. Aber ich bete weiter. Und dann sehe ich eben aus wie ein Idiot. Aber es macht ja nichts. Ich bin es ja auch. Ich bin ein Unwissender. Idiot, das heißt unwissend. Wir dürfen doof sein, das macht gar nichts. Die Welt hat nicht so viel Probleme mit Leuten, die blöd sind. Sie haben Probleme mit Leuten, die nicht echt sind. Und diese Nation braucht euch, braucht uns, dass wir hingehen und ihnen Jesus leben. In der Schwäche, in der wir jetzt sind. Und wir müssen uns die Bücher reinziehen. Wir müssen uns die Leute angucken, die vor uns unterwegs waren. Wir müssen die ehren. Da waren so, hier aus Deutschland kommt überhaupt Johann Christoph Blumhardt. Ja? Er ist der Vater der modernen Heilungserweckungen. Einer der Wurzeln, von dem aus es über die ganze Welt gegangen ist, weil er war ein Landeskirchenpfarrer und hat 2 Jahre lang nicht losgelassen, bis die Frau endlich befreit war. 2 Jahre lang. Und wie sie befreit war, hat sich die ganze Gegend außenrum bekehrt. Das ist nicht neu, was wir hier sagen. Es ist einfach, dass wir mitgehen. Ihr seht hier übrigens die Statistik. Habt ihr sicher schon, während ich gesprochen habe, durchgerastert. Überall, also die roten Dinger sind die, wo heißt viele, und die weißen sind die, wo heißt alle. Und bei den blauen heißt es halt allgemein, dass er heilte. Und da merken wir aus dem biblischen Befund, es ist ein Quatsch, wenn wir sagen, ja, den hat jetzt Jesus nicht geheilt. Nee, wir haben nicht rausgefunden, wo das Ding hängt. Manchmal ist es, weil sie nicht vergeben haben, manchmal ist es aus dem Grund, manchmal ist es aus dem Grund. Wir haben gar keine Chance, außer auf den Heiligen Geist zu hören. Geht's noch? Seid ihr so ruhig, weil er gefesselt seid, oder so ruhig, weil er schon im Koma liegt? Geht noch, ja? Gut. Da gibt's noch eine Seite. Noch ein Slide. Wenn das schon da ist, dann kommt auch das andere. Es ist mein großer Wunsch, wenn ich jetzt hier bin, dass wir nachher mit euch beten können und vor allen Dingen, dass ihr anfangt zu beten. Und wenn ihr sagt, okay, ich weiß nicht wie, dann erklären wir euch gerne wie. Es ist gar nicht schwer, es ist total easy. Es ist total unkompliziert, jedes Kind kann das. Ja, ich habe in Pakistan war das auch, im Oktober. Ich war drüben und hatte das Vergnügen, in einer Kirche zu sprechen. Ich habe vorher gefragt, wie viele von euch haben für Kranke gebetet. Da gingen nur 2 Hände hoch. Und dann haben wir ihnen erklärt, wie das funktioniert, so im Reich Gottes. Haben ihnen erklärt, wie man das so macht, mit Hände auflegen und so. 5-Schritte-Modell nach John Wimber. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Und dann beten die für einen Blinden. Der wird sofort sehend. Danach war die Aufmerksamkeit unglaublich gesteigert in dem. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, je unverkrampfter und je weniger du drüber weißt und dann einfach betest, umso eher passiert's. Und die sind einfach hin, haben einfach für den Blinden gebetet. Niemand hat ihnen gesagt, dass es schwer ist. Und er sieht. So einfach. Augen auf, strahlt. Ich habe ein Foto davon. Wer es nachher sehen will, kann ich es zeigen. Ist wirklich einfach. Okay, werden wie Jesus. In Römer 8, Vers 29 steht, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also wenn ihr es mir bis jetzt nicht geglaubt habt, da steht's. Die Bibel sagt, dass Gott euch vorher erkannt hat und dass er euch vorher bestimmt hat, dem Bild seines Sohnes Jesus Christus gleichförmig, seid völlig genauso, wie er aussieht, zu machen. Also ihr habt die DNA und die Berufung, genauso wie Jesus zu sein. Deswegen, ich werde jetzt, das, wenn ich nach Hause komme, werde ich veranlassen, dass wir T-Shirts drucken, Jesus in Ausbildung. Echt? Tu es einfach, Jesus in Ausbildung. Kam mir vorhin, das müssen wir machen. Jesus in Ausbildung, genau darum geht es, dass wir Jesus in Ausbildung sind. Nächsten Vers bitte. Wie du mich gesandt hast, in die Welt zu sende ich sie auch in dieser Welt. Nächster Vers. Das ist dann die Bestätigung, die Erfüllung. Jesus sagt noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und der nächste Vers. Jesus ist das perfekte Beispiel und die perfekte Theologie. Das heißt, wenn man sich anguckt, was verlangt denn Gott eigentlich von mir? Ziemlich einfach. Nicht mehr und nicht weniger, als dass du Jesus wirst. Das war's schon. Einfache Frage, einfache Antwort. Werde Jesus. Ist nicht schwer. Hast du die Erbanlagen? Bist ein reales Kind des Vaters. Du musst nur damit anfangen. Und wir haben das auf den Missionsreisen immer gemacht. Da kamen oft Leute und gesagt, ich habe noch nie ein Wunder gesehen. Dann haben wir gesagt, okay, ich verspreche dir, mach das immer so. Ich gehe dann hin, schüttel die Hand und sage, ich verspreche dir, dass du diesmal dein erstes siehst. Und dann gucken die mich immer an wie das Auto. Und das ist jedes Mal so. Da kam ein Pastor mit, hat gesagt, ich glaube das alles. Kein Problem, theologisch 100 pro. Aber ich habe es noch nie gesehen. Dann habe ich gesagt, gut, super, ich verspreche dir, du wirst es sehen. Und dann war er im Krankenhaus, durften wir im Krankenhaus beten, sind wir so von Zimmer zu Zimmer gegangen. Kommt er zu dem Ober, der nicht mehr hören kann, legt ihm die Hände auf und er kann wieder hören. Dann haben wir anschließend ein Schnürchen gebraucht für den Pastor, weil der ist dann abgeschwebt. Das ganze Ding ist, ich glaube, dass Missionsfahrten deswegen so erfolgreich sind, weil die Leute aus ihrem normalen Umfeld raus sind und irgendwo in der Situation, wo sie niemand erkennt, und dann fallen ja schon mal ein paar Faktoren weg, ne? Und dann tun sie einfach die Dinge und siehe da, stell dir vor, du betest und Gott hört. Ne? Wir haben alles Mögliche erlebt. Ich kann mich noch erinnern an den Moment, das war auch klasse. Eine Frau mit grauen Star. Und das war so schlimm, der graue Star. Du sahst, du konntest in die Augen gucken und die war nur weiß. Und dann hinterher kommt sie zu mir und sagt, ich weiß es nicht. Ich habe gesehen, wie diese Spinnweben weggingen. Da hat eine Frau gebetet und konnte sehen in den Augen, wie sich das wie so Spinnenweben rauszog aus dem Auge. Das heißt, so ist Jesus. Und glaubt mir das. Wenn ihr endlich glaubt, dass er es hier auch so ist, erlebt er es hier auch. Ich habe eigentlich so einen gewissen Vorurteil gegen euch. Ich denke, eigentlich seid ihr so frech, dass es euch doch total leicht fallen muss, sowas zu machen, ne? Oder habe ich mich da, war das ein Vorurteil? Immer ein bisschen frech sein und ein bisschen mit dem Totenkopf rumlaufen und so schwarze Klamotten tragen, um euch nicht zu nahe zu treten, ist noch nicht, macht mich noch nicht besonders an. Ja? Also sowas kann ich auch und sowas kann ich sogar, wenn ich nichts kann. Ja? Aber dem Teufel den Arsch aufzureißen hier in dieser Stadt, dann ziehe ich 10 Hüte. Wenn ich höre, Remscheid hat keine Kranken mehr, weil sie Jesus-Freaks unterwegs waren, dann bin ich hier und dann lerne ich von euch, setze ich mich zu euren Füßen, küsse ich alle eure Füße durch, ich verspreche es euch. Weil darum geht's. Das geht darum, dass diese Stadt Jesus sieht. Es geht darum, dass die Menschen da draußen mitbekommen, dass wir hier nicht mit faulen Tomaten handeln und dass wir nicht bekloppte Spinner sind, sondern von dem wir sprechen, den haben wir. Petrus sagt mal, was wir mit unseren Händen angefasst haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, das verkündigen wir euch. Das war keine schwierige Predigt. Wie gesagt, ich habe Jesus gesehen, der hat es gemacht. Und dann, was hat Petrus gemacht? Er hat es genauso gemacht. Ihr müsst es in der Apostelgeschichte lesen, war gleich am Anfang. Nachdem sie da verfolgt wurden, gebetet haben, Herr, gib uns den Freimut, dann geht da ging der Packen ab. Plötzlich waren die unterwegs, die haben die Kranken nur noch hingelegt und der Petrus ist nur noch vorbeimarschiert und wo sein Schatten drauf fiel, wurden die Leute gesund. Und es war der gleiche Petrus, der noch Wochen vorher Jesus verleugnet hat. Er war kein edler Mensch. Auch nicht sehr überlegt. Da war er so wie wir, normal. Und er hat das gepackt, er hat das geglaubt und hat es gemacht. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir das Gleiche haben. Und es gibt eine Sache, von der ich jetzt in diesem ganzen Kontext noch nicht gesprochen habe. Das war am Anfang. Ich habe gesagt, Jesus hatte die Botschaft, Jesus hatte den Auftrag und Jesus war mit Kraft ausgerüstet. Und das ist der entscheidende Punkt. Als Jesus getauft wurde, heißt es, der Geist Gottes kam auf ihn. Und in Lukas 4, 18 und 19 sagte, der Geist Gottes ist auf mir, damit ich den Blinden sagen kann, du wirst wieder sehen. Und damit ich den, der innerlich gefangen ist, in die Freiheit führe. Und damit ich denjenigen, der besessen ist, befreie. Und dass ich denjenigen, der arm ist, das Evangelium verkündige. Und er sagt, der Geist Gottes ist auf ihm. Und wenn du Jesus Geschichte nachschaust, dann ist es so, dass Jesus geboren war aus Heiligen Geist. Ist gar keine Diskussion, nicht? Also 16-Jährige kriegt gesagt, na super, ich werde schwanger. So von wegen, ich liebe Steinigungen, ja. War total heavy Botschaft für sie, war total schlimm für sie. Es versaute ihr ganzes Leben. Das müssen wir ganz deutlich festhalten. Und dass sie dann sagt, es geschehe mir, wie du gesagt hast, ist schon bemerkenswert für Maria, nicht? Und dann wird Jesus geboren und er wird gezeugt vom Heiligen Geist, sagt die Bibel, und er ist aus Heiligen Geist geboren, keine Frage. Dann der 12-Jährige, Jesus hockt im Tempel rum, ärgert seine Eltern ein bisschen, die waren nämlich schon 3 Tage weg, merken plötzlich, der ist nicht bei den Verwandten, sondern müssen zurück, zu Fuß, ist schon ein bisschen aufwendig. Und er sagt ihnen, wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist mich getrieben hat, in dem Haus meines Vaters zu sein? Also ich meine, das mit dem Heiligen Geist hat er nicht gesagt, aber er war offensichtlich getrieben vom Heiligen Geist, gemäß Römerbrief getrieben vom Heiligen Geist. Sie sind seine Kinder, nicht? Und dann kommt es zur Taufe und dann passiert dieses merkwürdige Ding, dass der Geist Gottes auf ihn kommt. Und ich habe immer gedacht, Jesus hat es doch gar nicht nötig. Der ist doch sowieso so voll, nicht? Aber wenn du genau liest, hat Jesu Dienst erst angefangen, nachdem der Geist auf ihn kam. Der hat vorher keine toten Vögel auferweckt oder irgendwelche Tonfiguren laufen gemacht oder so ein Zeug, ja? Sondern der hat wirklich nichts gemacht, außer nicht zu sündigen. Und als er dann da aus der Taufe steigt, kommt der Geist Gottes auf ihn. Und danach beginnt er in Vollmacht zu wirken. Und jetzt sage ich das mal so, wir sind auch geboren aus Heiligen Geist, sonst sind wir keine Christen. Also die Bibel sagt, wenn wir Jesus annehmen, kommt der Heilige Geist in Wohnung in uns und gebiert uns zu einem neuen Wesen. Das zweite Ding ist, ich hoffe, dass wir alle getrieben vom Heiligen Geist sind. Und das dritte ist, als die Jünger alles kapiert hatten, was Jesus ihnen beigebracht hat, sagt er, und jetzt, kleinen Moment, jetzt geht er nochmal hin nach Jerusalem und wartet, bis der Geist Gottes auf euch kommt. Und dieses ist genau der springende Punkt. Schon im Alten Testament kam der Heilige Geist auf Leute, damit sie Dinge besonders tun konnten. Die konnten sie nicht von sich aus tun. damals der Typ, der zum Beispiel die Bundeslade angefertigt hat, da kam extra der Heilige Geist auf den Handwerker, damit er es besonders gut kann. Und deswegen ist das so ein Punkt, wenn wir nachher da hinten reingehen zum Beten, dann wäre unser Angebot, warum machen wir das nicht so und bitten, dass wir genauso wie Jesus, dass der Geist Gottes auf uns kommt. Wenn ihr das, was ich euch hier so vorgesappelt habe, wenn ihr das glaubt, dass ich die Wahrheit gesagt habe, wenn das wahr ist, was ich sage, dann wäre das doch eine Idee zu fragen, Heiliger Geist, magst du nicht auf uns kommen und uns ausrüsten, damit hier in der Gegend die Straßen unsicher werden für den Feind? Ich glaube nämlich, dass es darum geht, dass wir genau das Gleiche haben. Die Botschaft von Jesus, das Königreich. Hey, wir bringen dir das Königreich. Die Herrschaft Gottes, die ist gut, vollkommen und wohlgefällig. Zweitens, wir wissen, wir sind Jesus in Ausbildung. Wir haben den Auftrag, wie Jesus zu den Menschen zu gehen. Und das Dritte, wir speisen uns aus der gleichen Kraftquelle, nämlich dem Heiligen Geist auf uns. In uns ist er wirksam, bildet all die guten Dinge in uns aus. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bitte den Heiligen Geist immer wieder, dass er auf mich kommt, weil ich kann davon gar nicht genug haben. Ich habe nicht genug Kraft, nee. Und ich habe immer gemerkt, wenn er auf mir ist, sind die Dinge easy. Dann ist es kein Krampf, kein Kampf. Dann geschehen die Dinge, die Gott will. Dann ist es wie in Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, dass wir einfach in ihnen wandeln. Wir bewegen uns einfach in seinen Werken. Und das kann ich euch bezeugen, dazu war ich hier, euch zu bezeugen, das funktioniert in Deutschland. Und wenn wir das können in Speyer, könnt ihr es zweimal in Remscheid. Ich sage nicht, dass wir gut sind. Ihr seid vielleicht besser als wir. Aber ich will, dass ihr anfangt. Und ich will, dass nicht nur zwei, drei von euch anfangen. Ich will, dass ihr alle anfangt. Und dass ihr wirklich zur Pest werdet für den Teufel. Ja? Und dann könnt ihr eure strammen T-Shirts tragen. Ja? Dass das, was drinne ist, was draußen draufsteht. Jesus Freaks oder total überrascht von Gott oder wie auch immer. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Dann macht es totalen Sinn. Denn wir sind anders. Wir gehören zu einer neuen Generation. Wir fliehen nicht mehr, sondern wir stellen uns unserem Feind und wir kämpfen ihn weg. Weg aus unseren Städten. Weg aus diesem Land. Amen.
Ja, vielen Dank, Reinhard. Mit der Präsentation sind wir durch. Das heißt, wir werden jetzt schon rübergehen. Es ist zwar erst 5:30, aber wir gehen dann jetzt schon. Reinhard, wann wollen wir weitermachen? Bleibt erst noch sitzen. Okay, 6:00 geht es weiter. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Jeder nimmt mindestens einen Stuhl mit und dann einfachen wir durch diese Doppeltür durch die nächste Doppeltür. Und da treffen wir uns dann im roten Salon. Und ansonsten genießt die Pause, geht ein bisschen draußen rum, schnappt frische Luft. Ihr wisst ja, wie man Pausen am besten nutzt. Und dann geht's auch gleich weiter. Noch ein bisschen Input wahrscheinlich, ne? Machst du noch ein bisschen Input gleich oder wird gebetet dann? Okay, noch ein bisschen Inspiration und dann wird gebetet. Bis gleich.